Ich habe für heute Morgen ein Wort auch aus diesem Jesaja-Buch gewählt. Sind ja so viel stärkende und ermutigende Worte, Jesaja 41, Vers 10. Immer schade, wenn man ein Wort aus dem Zusammenhang reißt. Erst der ganze Zusammenhang macht das Wort noch groß. Ein Wort zu Israel in der großen Bedrängnis, umkämpft, niedergestreckt, Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich, im Altluther hieß, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wenn man durch die herrlichen Wälder geht, im Schwarzwald ist das ja immer schön, ist man an vielen Stellen betroffen, was der Sturm Lothar an Verwüstungen angerichtet hat. Das kann man überhaupt nicht verstehen. Da stehen so riesige Bäume, verwurzelt in der Erde. Und dann war das da in den Weihnachtstagen, man hat es gar nicht gemerkt, ja draußen windet es ein bisschen. Und dann wurden diese großen, starken Bäume entwurzelt. Was ist das? Wenn der Wind hineingreift und dann so einen Baum umlegt. Und dann die ganzen Wurzeln reißen noch das Erdreich mit sich, manchmal ganze Felsbrocken. Was sind das für Kräfte? Da denkt man doch immer, gerade in den Stürmen, man muss seine Hand bloß an diesen dicken Stamm legen und dann spürt man, wie fest der ist. Und dann plötzlich ist alles umgeworfen. Das sind Zeichen, welche Erschütterungen es in unserer Welt gibt. Haben Sie es auch so erlebt, am Todesfall eines lieben Menschen? Man wird ein ganzes Leben lang nicht mehr fertig. Es war eigentlich so selbstverständlich, man lebte so sicher. Und dann entwurzelt, umgeworfen. Ich habe oft den Eindruck, unser Volk hat noch gar nicht begriffen, was in unserer Welt seit dem 11. September los ist. Die großen Sicherheitsexperten unseres Landes warnen noch vor ganz schweren Erschütterungen. Wer weiß nicht, ob ganze Großstädte ein vergiftetes Wasser morgen haben, wenn der Terror wütet, der Wahnsinn, der Zerstörung. Und immer wichtig ist, dass Jesus das alles so klar vorausgesagt hat, von den Erschütterungen, von den unlösbaren Nahrungsmittelproblemen, obwohl auf der Welt genügend wäre für alle Menschen, dass Krieg und teure Zeit sein wird, dass die Zerspaltenheit der Gemeinde weitergeht, dass falsche Propheten kommen. Die schweren Erschütterungen, dass wir sagen, was kann denn in dieser Welt noch alles passieren? Und dann sagt der Herr, aber ich. Und das ist doch Ruf für Christen zur Sache. Das Wort wird ja da beim Jesaja immer eingeleitet, und nun spricht der Herr, so werden wir es morgen hören, und nun spricht der Herr. Wir haben gesehen, was an Katastrophen geschehen kann. Und wir werden sehen, was für unheimliche Ereignisse passieren können. Aber jetzt spricht der Chef. Aber jetzt spricht der Herr. Wir sollten das immer in diesen Augenblicken tun, wenn die großen Erschütterungen kommen. Wenn diese Schwere passiert, dieser schreckliche Todesfall, und Sie kommen vom Krankenhaus nach Hause, dann nehmen Sie Ihre Bibel zur Hand und sagen, und nun spricht der Herr. Jetzt will ich wieder Boden unter die Füße kriegen. Gerade wenn all das andere wackelt und wankt. Das ist tatsächlich so in unserer Welt, dass diese furchtbaren Erschütterungen geschehen, wo man nimmer weiß, was ist denn eigentlich heute los. Als Student in Heidelberg hatte ich eine Wirtin, Die Zimmerwirtin, die mir dort untermieten Raum vermietet hat, und die hat mir immer noch vorgeschwärmt von der alten Kaiserzeit und hat gesagt, in der alten Kaiserzeit war es so, wenn man da abends den Lichtschalter ausgemacht hat, wusste man, dass am nächsten Morgen noch die Welt in Ordnung ist. Und die Zeiten sind vorbei und da hat sie recht. Wir leben immer im Kaiserreich. Ob es dort wirklich so war, ist ja auch zu bezweifeln. Da sind auch Katastrophen passiert. Aber das ist so der Traum. Früher war es eigentlich immer so, da war die Welt noch in Ordnung. Aber jetzt ist alles erschüttert. Nein, für uns Jesus-Leute ist die Welt in Ordnung, weil wir einen Boden haben, der gar nicht wanken kann, weil wir auf einem Boden stehen, auf dem Herrn Jesus, auf seiner Gegenwart, auf seiner Nähe, und er führt mich. Und das ist für uns die Sicherheit. Und nun spricht der Herr, und nun ist der Chef am Reden, und der bestimmt mein Leben. Ich bin nicht von irgendwelchen Schicksalsmächten hin und her gebeutelt. Ich bin nicht hin und her geworfen von irgendwelchen Zufällen, sondern der Herr spricht. In unserem Innersten ist das ja oft ein Wiedereinander. Da sind das wie Stimmen, die alle auf uns einreden. Und wenn man dann in diesen schweren Erschütterungen ist, das ist ja oft auch, wenn wir mit Menschen Schwierigkeiten haben und dann nicht mehr klar weitersehen, dann dringen all die Stimmen auf uns ein. Und bei mir ist das so, dass ich nachts nicht schlafen kann. Und dann höre ich immer noch all die Dinge. Und die Sorgen sind da. Und das Unlösbare. Entweder ist das, wie wenn man an einem glatten Berg, an einer Bergwand hoch wollte und kann nicht hochkrapseln. Wenn man sagt, da komme ich nicht hoch. Oder man hört immer die Stimmen, die dir sagen, du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Und jetzt möchte ich Ihnen ein Beispiel geben. Sie sind in einem großen Gerichtssaal. Und da sind all die Leute beieinander. Die Ankläger, die sagen, der ist schuld, der hat alles falsch gemacht, der kann das nicht. Und dann geht plötzlich die Tür auf. Und der Gerichtsbote sagt, das hohe Gericht kommt. Und dann erhebt sich alles. Und dann spricht das Gericht. Und das Gericht sagt, was Sache ist, was gilt. So ist, wenn unser Herr Jesus das Wort ergreift. Wenn wir Stille suchen und sagen, jetzt möchte ich wissen, was in meinem Leben bestimmen kann und bestimmen soll, was da jetzt dran ist. Und nun spricht der Herr, ich will, dass in Ihrem Leben das zur Ruhe kommt. Die Ängste, die Sorgen, die Selbstzweifel, auch die schweren Gefühle des Versagens und der Schuld und der Unfähigkeit. Jetzt spricht der Herr. Und was sagt er? Er spricht von einer absoluten Sicherheit. Das Wort ist ja bei Christen nicht sehr beliebt, weil manche sagen, du darfst da nicht ganz sicher sein. Und dann machen sie einen Unterschied zwischen Gewissheit und Sicherheit. Aber ich sage es doch nochmal, von der absoluten Sicherheit, weil ja die Versicherungen mir immer sagen, ich soll mich absichern für die Zukunft. Und die können mich ja auch nicht versichern. Und wenn sie 20 Lebensversicherungen haben, verlängert das ihr Leben nicht um einen halben Tag. Versichern können Sie sie nicht. Sie können nur Ihre Nachkommen noch ein Erbe geben, über das Sie sich zanken können. Aber Sie können sich nicht sichern. Das ist doch schlimm. Das Wort Sicherheit wird bei uns immer genommen bei der Sicherheit in der Fahrgastzelle im Auto. Aber Sie können sich nicht sichern gegenüber dem Unfall. Sie können nur sagen, dass der Schaden gemindert wird. Im Glauben ist es die größtmöglichste, natürlich Gewissheit und Sicherheit, die uns Jesus bietet. Ich rede sogar von der absoluten Sicherheit. Und da ist ganz wunderbar, wie in diesem Wort Gottes fünfmal das Ich vorkommt. Ich, ich, ich. Also uns hat man als Kindern beigebracht, es sei nicht höflich und nicht nobel, wenn man immer von ich redet. Ich, 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 ich. Man soll sich auch ein bisschen mit anderen beschäftigen. Aber Gott darf das. Und Gott darf das gerade im Streit der widersprechenden Meinungen. Sagt er, ich, ich, ich. Und er ruft das ihnen so laut hinein, damit ihr dickes Ich nicht dauernd das Sagen hat. Und ihre Sorgengedanken sollen nicht dauernd bestimmen. Gott sagt, ich will in deinem Leben bestimmen. Ich will in der Mitte sein. Ich. Und ich denke dann schon, ja, was kommt morgen? Und Gott sagt, ich. Und was kommt in meiner Todesstunde? Und dann bin ich da, der Herr. Herr, dann musst du so, er ist so groß, ob wir ihn sehen, ist die Frage, ob unser Glaubensauge das begreift in den Stunden der Anfechtung. Und Gott sagt, ich bin doch da, der die Welt in Händen hat. Das ist so wichtig, ich. Hörst doch, kapierst doch, ich bin da. Und darum ist dieses Fürchte nicht, so wunderbar. Fürchte dich nicht. Das mit der Furcht ist ja eine Sache, die gut ist. Wer sich nicht fürchtet, ist dumm. Kälber, weiß ich nicht, ob die sich fürchten, wenn man sie zum Schlachthof führt. Ich habe das Seelenleben der Kühe noch nicht studiert, aber das ist sicher auch schwierig rauszukriegen. Aber das ist doch ein Zeichen der Dummheit, wenn Leute auch die Gefahr nicht wach überlegen können. Wenn einer in den Tag hineinlebt, ist ja nicht unser Vorbild. Furcht ist auch gut, dass ich Gefahren überschaue. Und wir wollen Gefahren nicht kleinreden. Wir wollen um unsere Gesundheit sorgen, wir wollen für unser Leben sorgen, wir wollen im Beruf unsere Arbeit machen, nach vorwärts blicken. Wir sind keine blinden Leute, die da einfach alles in den Wind schlagen. Aber wir wollen unsere Zukunftsplanungen in der Gegenwart des lebendigen Herrn Jesus machen. Ganz realistisch, mit seinem Helfen rechnen, mit seinem Führen. Und darum hat die Furcht keinen Raum. Es gibt keinen Tag in den vor uns liegenden Tagen, wo Jesus, der Herr, nicht überwältigend neu, wie sie ihn noch nie erlebt haben, sich ihnen offenbaren will. Und er will sie nie allein lassen. Er will sie nie versäumen. Er will sie nie vergessen. Es kann sein, sie vergessen ihn. Aber er will es nie. Er wird da sein. Und es kann nicht ein Häkchen seiner Verheißungen wegfallen. Er wird das tun, auch wenn er sie durch Tiefen führt. Es ist nie versprochen, dass er uns nicht durch Tiefen führt. Aber er will dabei sein im finsteren Tal mit Stecken und Stab und Strößen. Er will da sein. Darum sagt er, fürchte dich nicht. Und das ist so groß, wenn ich durch diese schweren Belastungen hindurchgehe. Diesen Trost zu haben, den Blick. Warum seid ihr so furchtsam, hat Jesus im Sturm seinen Jüngern gemacht. Ja, das war ja klar. Wenn die Wellen so toben, so hatten sie es noch nie erlebt. Wie wenn die Hölle los war. Jesus sagt, warum seid ihr so furchtsam? Und da war das ganz still. Ich wollte es jetzt seelsorgerlich konkret in ihre Ängste, Belastungen und Nöten hineinsprechen. Das ist mein Auftrag heute Morgen im Namen Jesu, ihnen das zu sagen. Fürchte dich nicht, das gilt dir. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, auch wenn alles unlösbar aussieht. Es ist ja oft herrlich, wenn man unser Christenleben rückwärts anguckt. Man soll sich manchmal aufschreiben, wie wir oft fassungslos waren, auch als Glaubensleute, als Jesusleute. Und dann zurückblicken, ein Jahr später, wie wunderbar hat Jesus das gelöst, was mir damals unmöglich erschien. Ich dachte, ich komme den Berg nicht hoch. Und dann hat er mich getragen. Überwältigend. Und unfassbar, ich stand plötzlich da und konnte zurückblicken, alles lag hinter mir. Fürchte dich nicht. Also, um ehrlich zu sein, keiner von uns kann sich vorstellen, wie er seine Todesstunde bewältigt. Da gibt's ja so eine Schauspielerin, das ist, wie heißt sie, Nudel der Nation, die Luise, wie heißt sie, Inge Meisel. Die Inge Meisel, die hat ja immer gesagt, sie trägt eine Giftpille bei sich im Handtäschchen. Ich hoffe, dass Sie keine im Handtäschchen dabei haben. Die hat das als die größte Lösung angesehen. Und für viele Heiden, die um uns herum leben, ist das ganz tolle Sache. Also wenn mal mein Leben unlösbar wird oder ich schweres Leiden habe, dann nehme ich meine Giftpille. Dann setze ich meinem Leben selbst ein Ende. Es ist ganz erschütternd, wie viele gottlose Menschen unserer Tage und leider auch manchmal schon solche, die sich als Christen halten, denken, das wäre eine Lösung, wenn man dann selber das tut. Und ich kann dann immer sagen, so kann bloß einer reden, der noch nie gestorben ist. Dass man meint, das sei eine Lösung. Also Oma geht's gut, sind Sie so arg sicher? Das wissen Sie ja nicht, Sie haben ja nicht mehr mit ihr reden können. Schrecklich in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also, da ist nicht zu spielen im Gericht Gottes. Einzige Tröstung, die ich habe im Sterben, dass ich in die Hände Jesu Christi falle. Nichts anderes. Und darum bin ich so traurig. Mir ist es als Seelsorger selber so selten gelungen, dass ich am Sterben dabei sein durfte. Im Krankenhaus wird das ja einfach so, ach, gehen Sie ruhig, mir das nicht so schlimm und so. Und dann werden alle Versuche gemacht und so weiter. Statt dass man in diesen Augenblicken die letzten Gedanken auf Jesus richtet und den Menschen Jesus Worte zuruft, mit ihnen betet und das, was sie an Liedversen und schönen Jesus Worten haben, denen zurufen. Weil das ist die einzige Absicherung in diesen Schrecken. Wenn der Atem nicht mehr geht, wenn wir Schmerzen haben, wenn uns die Lebensangst überfällt. Und ich darf dann sagen, wie oft habe ich es erlebt. Bei Menschen, wo ich nicht einmal gewusst habe, dass sie so fest glauben können, wie es dann der Herr in seiner Güte schenkt, dass Menschen ganz fest und fröhlich sterben können. Das kann nämlich keiner. Dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Das ist das Ich unseres Herrn Jesus Christus, der sich in die Mitte stellt und absolute Sicherheit gibt. In unserer Wirtschaft, bei den Produkten, da sehen Sie immer TÜV-Merkmale. Da ist das auf einen TÜV-Norm gebracht, die Qualitätssymbole, ob das sicher ist, ob das gut ist. Da muss kratzfest sein und feuerfest, aber todsicher, das gibt's nicht. Sicherheit noch im Tode, das kann nur Jesus geben. Das ist viel mehr als kratzfest und feuerfest. Todsicher, absolut sicher, auch im letzten Tod, auch wenn der Verkläger kommt, das ist ja noch das Tollste, wenn der Verkläger kommt, der Teufel, und das ist ja in diesen schweren Stunden der Traurigkeit und der Depression, Entschuldigung, das ist meine, in der Traurigkeit, dass der, wenn ich mich da anlehne, dass so einen ganz idealen Knopf, und dann geht's Licht aus, das ist kein Kasperles-Theater, sondern, in dieser ganzen Not, meines inneren Verlassenseins werden ja noch einmal alle meine Versäumnisse aufstehen. Vielleicht wir haben Vergebung drüber empfangen. Es wurde uns zugesprochen von einem Seelsorger. Vielleicht hat er uns die Hände aufgelegt und uns gesegnet. Und dann bringt der Teufel fertig in der Todesstunde, in der Schwermutstunde, wieder an alte Dinge zu erinnern. Jugendsünden und Belastungen. Was habe ich das oft erlebt, wie Menschen immer wieder gebeten haben, helfen Sie mir nochmal, wir kommen die alten Dinge nochmal hoch. Der Teufel ist da so gemein, dass er uns diese wüsten Dinge vorhält. Er soll doch genug daran haben, dass wir damals auf ihn reingefallen sind. Er will uns wieder da zum Hören bringen. Dann dürfen wir sagen, Schluss, du hast nichts mehr zu melden. Gebüßt und getragen durch Jesus, weggeworfen in des Meeres Tiefe versenkt. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Und Sie brauchen nicht grübeln, war das doch noch eine schlimmere Sünde, weil Sie wissen, dafür ist Jesus gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und da gehören wir dazu, zu diesem Haufen der verlorenen Sünder. Aber Jesus ist es der Triumph gewesen, solche Leute selig zu machen. Und solche Leute zu retten. Sicherheit, absolute Sicherheit. Und es geht mir darum, es ganz fest zu wissen, dass kein dunkler Gedanke mehr da sein kann, der uns belasten kann. Was soll uns jetzt noch anklagen können? Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Am Ende dieses Verses heißt ja, dass uns der Herr erhält durch die rechte Hand seiner Gerechtigkeit. Und das mit der Gerechtigkeit ist ja so eine Sache. Wissen Sie, die Rechtsprechung unserer Gerichte, da braucht man sich nicht erregen. Es sind ja alles liebe Leute, vielleicht ist jetzt auch ein Anwalt oder ein Richter unter uns. Wir sind ja so dankbar, dass es Leute gibt, die unparteiisch Recht richten. Aber wissen Sie, die Gesetze sind ja manchmal so komisch, dass man sich ja fragen muss, ist das Recht? Wir haben das neulich auch so erregt, wenn ein hohes Gericht feststellt, ein Arzt ist schuldig, wenn er bei der Untersuchung einer schwangeren Frau nicht merkt, dass das Kind behindert ist. Und er wird verklagt und muss zahlen, wenn das Kind nicht abgetrieben wurde. Ja, wo sind wir eigentlich gelandet? Oder neulich war ich so entsetzt, es werden ja jetzt überall in den Straßenrändern in Stuttgart die Bäume radikal gefällt auf 10 Meter Breite vom Straßenrand. Da ist bei dem großen Sturm ein Ast runtergefallen und hat einen Mann erschlagen. Das ist ja schlimm und da trauern wir ja alle. Aber das Schlimme war, dass ein Förster wirklich verurteilt wurde. Er hätte das vorher merken sollen, dass wenn der Lothar-Sturm kommt, und der hat zahlen müssen. Da sagen wir, das ist doch nicht mehr recht, unsere irdische Gerechtigkeit, da erschrecken wir, wenn die Gesetze so komisch sind. Und dann zweifelt man da. Es hat mich getröstet, dass der große Liederdichter Johann Jakob Schütz der das Lied gedichtet, sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, dem Vater aller Güte. Ein ganz großer Rechtsgelehrter aus Frankfurt. Der hat schon in jungen Jahren gesagt, ich will keinen Prozess mehr führen. Denn das Ganze ist nur ein Geldgeschäft. Da geht es nicht um die wirkliche Gerechtigkeit. Wissen Sie, wann der gelebt hat? Der ist 1690 gestorben. 1690, da hat ein großes Lehrbuch für Jurastudenten rausgegeben. Also das ist die irdische Gerechtigkeit. Und jetzt interessiert uns immer, wie ist denn die Gerechtigkeit Gottes? Manche, die erschrecken ja auch ganz, deren Gottesbild ist immer wieder von diesem heiligen, strafenden Gott ja so erfüllt. Und das wissen wir, das ist so. Aber dieser Gott hat es zu seiner Gerechtigkeit gemacht, dass er Verbrecher begnadigt, die ihn um Vergebung bitten. Denken Sie an den Schächer. Der hat nicht mal ein richtiges Reuekonzept rausgebracht. Der hat nur sagen können, Herr, denk an mich. Der hat zum Ausdruck gebracht, mein altes Leben will ich ablegen. Herr, ich suche deine Gnade. Und das war der Grund, dass die Gerechtigkeit Gottes gewählt. Das ist bei Gott Gerechtigkeit. Er ist ein heiliger Gott. Aber das ist seine Gerechtigkeit, dass er den, der sein Erbarmen sucht, seine ganze Güte zuwendet. Und dass er sagt, weggetan. Er hat ja in seiner Nachfolge nur lauter solche Leute gehabt, deren Leben ein abenteuerlicher Roman war. Und da wollte man gar nicht nachforschen. Ich war im Dezember in Serbien, wo so viel noch vom Bürgerkrieg dort übrig ist. Die Serben, von denen wissen wir eigentlich wenig. Wir sagen ja, die waren doch so schuld an dem ganzen Krieg auf dem Balkan mit ihrem Milosevic. Wissen Sie, wenn Sie da in der Bevölkerung sind, da bricht Ihnen das Herz. Die meisten Leute sagen, wir waren immer gegen all diese Sachen. Das sind allein in Belgrad 2 Millionen Flüchtlinge. 70% der Bevölkerung ohne Arbeit. Oh, und da wird gelitten und gehungert. Und da sind es einige Frauen gewesen, evangelische Frauen, die haben ein Hilfswerk angefangen, Brot des Lebens. Und mit denen arbeiten wir mit unserer Organisation Hilfe für Brüder eng zusammen. Ich bin ja Leiter dieses Werks Hilfe für Brüder und des Werks Christliche Fachkräfte. Ich werde also heute Abend noch was davon erzählen und auch in diesen Tagen. Und da bin ich im Dezember in diesen kalten Tagen hinuntergefahren. Ein ehemaliger Mercedes-Direktor von Belgrad hat gesagt, du musst das dir mal ansehen. Und da haben wir das besichtigt. Wir haben dem Brot des Lebens das Büro gekauft im Keller und so weiter. Und ich wollte Ihnen erzählen, wie da eine Mitarbeiterin, dann tolle Mitarbeiter, die versorgen pro Woche 20.000 ganz arme, hungernde Flüchtlinge. Und die wechseln das, ein ganz tolles System. Und die evangelisieren da immer, die bringen aus Evangelium mit aller praktischen Hilfe. Und da habe ich eine der Mitarbeiterinnen gefragt, das war eine charmante Frau, dachte ich, Mensch, was ist es? Da hat sie nur gesagt, erzählen Sie, wie Sie zum Glauben gekommen sind. Da hat sie gesagt, wissen Sie, ich war die große Sünderin. Und dann bin ich zu den Leuten gekommen und ich wollte eigentlich Lebensmittel abholen. Und die haben nur gesagt, du kannst dein Leben nicht selber lösen. Das kann bloß Jesus. Leg's bei Jesus ab. Und das habe ich getan und seitdem bin ich ein neuer Mensch. Das ist doch die Kraft Jesu. Das wollte ich Ihnen sagen. Das, was weg ist aus der Vergangenheit, das wollen wir gar nicht mehr vorholen. Das darf ich ablegen unterm Kreuz. Er hat mein Leben neu gemacht. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Dass das möglich ist. Es ist Gnade möglich. In der Welt gibt's keine Gnade. In der Welt gibt's keine Gnade. Die Welt ist unbarmherzig. Da wird einem nach 40 Jahren noch vorgehalten von den Geschwistern. Alte Blödsinn-Sachen. Da gibt's Unbarmherzigkeit. Das ist gnadenlos, wie die Zeitungen über Leute herfallen, die schuldig geworden sind. Ein Steuersünder und dann alle moralisch. Ich will die Leute alle fragen, wie sind eure Steuererklärungen eigentlich abgefasst? Und die Welt ist so unbarmherzig. Aber bei Gott gibt's Gnade für den, der Gnade will. Und das ist so wichtig. Ich will Gnade von dir, Jesus. Absolute Sicherheit vor dem Verkläger. Wenn der Kläger mich verklagt, Christus hat mich schon vertreten. Ist erledigt, weggetan. Der größte Triumph in der Todesstunde. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und das wollen wir unseren Mitmenschen sagen. Erbarmung ist das Thema unserer Zeit. Die Leute meinen immer, Gerechtigkeit müssen wir diskutieren. Und dann wird das Thema der Gerechtigkeit in den Gemeinden entfalten. Die ungerechte Wirtschaftsordnung und die Globalisierung und die Wirtschaftsbosse. Das Thema der Gerechtigkeit ist viel wichtiger, ob Jesus mich löst aus meiner Ungerechtigkeit. Das ist das aktuellste Thema der Gerechtigkeit. Und dass es das gibt, dass ich heute mit Gott versöhnt und im Frieden sein kann, das ist so wichtig. Absolute Sicherheit bis zum Tode hin. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Der Verleger Friedrich Hensler hat meine Frau und mich vor Jahren gebeten, man soll es doch mal aufschreiben, wie Menschen immer erst durch schwere Lebenserfahrungen gesegnet wurden. Ich habe damals nicht geahnt, dass Friedrich Hensler kurze Zeit selber den Konkurs erleben muss. Und ausgerechnet am 75. Geburtstag. Er, der sein Leben und alles Geld immer nur in den Dienst des Reiches Gottes gestellt hat. Wenn Sie wissen, was das für einen Geschäftsmann ist, dass er zum Amtsgericht laufen muss und seinen Konkurs anmelden muss. Ich will jetzt nicht vom Leben Friedi Henslers erzählen, aber er hat mich dann darauf aufmerksam gemacht und sagt, da war in Chemnat bei Stuttgart der Adolf Storz. Das habe ich noch nie gehört, der Adolf Storz. Das hat man dann im Buch auch mitbeschrieben, mit den 50 Personen, ein Sportler. Und ausgerechnet am Sonntagmorgen zur Gottesdienstzeit ist er da bei Plieningen, bei der Garbe, da ist so ein Übergang gewesen, hat ein neues Motorrad, hat sich ein Motorrad ausgeliehen gehabt, da hat die Lenkung nicht richtig funktioniert. Und da ist er losgefahren in der Freude, so richtig am Morgen. Und da ist er in den Graben gefallen, so unglücklich, dass er querschnittsgelähmt war. Er, ein gottloser junger Mann, und da war der Evangelist Lauchsmann von den Altpietisten, der hat dort evangelisiert. Und dieser schwierige Patient hat Jesus aufgenommen. 28 Jahre auf dem Leidensbett. Aber heute kenne ich noch in meiner Gemeindearbeit viele Leute, die mir gesagt haben, Adolf Storz hat mir den Weg zum Leben gewiesen. Der Mann, der gesagt hat, ich habe den Weg gehen müssen, um die Herrlichkeit Jesu erst zu erfahren. Der hat noch im Krankenbett das Trompetenblasen gelernt. Und da sind so viele Menschen hingegangen zu ihm, um durch ihn aufgerichtet und erquickt zu werden. Das ist so wunderbar, wie das der Herr tun kann. Also er kann uns oft... Sieht so aus, wie wenn wir gerade sagen, das war ja sein Schutzgrad nicht da. Er war ja nicht dabei. Und dabei ist alles nur in dieser Welt eine Begegnung, eine erneute Begegnung mit ihm, wo er sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich werde ihn erleben. Bei dem Adolf Storz waren es nochmal 28 Jahre, wie er es hatte. Er sagt, das war für mich das neu geschenkte Leben. Und das kann doch nicht wahr sein. Doch, wenn man es liest und sagt, doch, genau so ist doch. Genau so ist, wie er es dann erlebt hat, wie er alles bezeugen kann. Und wie es die anderen dann am Grab sagen, was hat dieser Mensch Licht in meine Dunkelheit gebracht? Weil er den Herrn erlebt hat, der sagt, ich. Und plötzlich steht der Herr in der Mitte bei uns. Noch zwei Punkte. Das nächste, da ist ein Weg, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Es war so schön beim Frühstück vorhin, hat es der Herr Kühner gesagt, das sind Gleise, die der Herr einen führt. Weiche nicht. Ja, das ist natürlich möglich, dass ich abweiche. Wir kennen das, dass wir weichen. Beim Josua hat es Herr Gott auch gesagt, dass der Herr mit ihm ist. Das ist ganz wunderbar. Josua 1, Vers 8. Wo Gott sagt, wie er mit dem Josua sein will, wie er mit Mose gewesen ist, so will ich mit dir sein. Josua 1, 8. Sieh, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Aber davor steht, zwei Verse vor, weiche nicht, weder zur Rechten noch zur Linken. Vor vielen Jahren, ich war ein junger Schüler, hat Billy Graham evangelisiert in Stuttgart. Und da war so eine Schulungsversammlung, oder war es die Versammlung für die Neubekehrten. Und da hat der Peter Schneider damals ganz simpel gesprochen, und mir fiel es wie Schuppen von den Augen, ich las schon Bibel, aber wie er gesagt hat, ich kann Jesus bloß haben, wenn ich auch in seinen Geboten bleibe. Das ist ja bei manchen Christen ganz komisch, dass sie sagen, ne, da kann man in Alter auch ohne Trauschein zusammenleben und so weiter. Nein, halt mal, ich kann doch bloß in den Geboten Jesu bleiben. Sonst kann er mich nicht segnen. Dann kann es keine Lüge geben oder heute die Losung, kein unrechtes Gut in meinem Geldbeutel und dann will ich nicht nach falschen Sachen gieren und dann möchte ich nicht mich am Erbe bereichern und dann will ich keine bösen Worte sagen, der Herr wird für mich streiten. Also bleib doch in den Geboten drin. Die Gebote sind ja gar keine Fessel. Es erinnert mich immer auf der Straße, wo außen dran so weiße Pfosten sind, dass der Dümmste weiß, wann er da weiterfährt, dann landet er im Abgrund oder im Graben. Also bitte, so gibt's im Glaubensleben Wege. Wenn du Jesus behalten willst, dann bleibe nicht, weiche nicht. Das ist ein seelsorgerlich aufrüttelndes Wort. Weiche nicht ab vom Wege. Ich habe so gern mit meinen Schülern im Religionsunterricht Luthers Morgensegen gelernt. Ist ja schade, dass wir nicht mehr so viel auswendig lernen. Aber wenn Sie es bei den Enkeln noch machen können, dann scheuen Sie sich nicht einfach eine Geldprämie auszusetzen. Dann kriegst du 5 Euro, wenn du das Lied befiehlst und deine Wege auswendig lernst. Die Kinder werden es Ihnen mal in der Ewigkeit danken. Aber wenn man das so lernt, und beim Luthers Morgensegen ist auch so ein schöner Text. Ich danke dir, mein himmlischer Vater. Wir lieben das freie Gebet. Aber es gibt doch schöne Formulierungen, die uns auch wichtig sind. Und da gibt es ein Lied, das doch Albert rausgedichtet hat, Gott des Himmels und der Erde nach dem Luthers Morgensegen. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Wort, mein Hort. Das gedichtet nach dem Luthers Morgensegen. Herr, führe mich nun deinen Weg. Es gilt nicht bloß denen, die heute abreisen. Führ du mich deinen Weg heute so sicher, dass ich gehen kann auf deinen Bahnen. Und dann ist ja eigentlich so, dass dieses ganze Wort sich immer wieder da, wird das in der Bibel immer wieder erwähnt, dass Israel als Jakob angeredet wird. Jakob, warum Jakob? Aber weil das die Geschichte Jakobs war. Der hat ja auch so lange gebraucht, bis er sich richtig bekehrt hat. Er war ja ganz bei Gott. Wissen Sie, wann die Bekehrungsstunde wirklich ist bei uns, das muss man aufpassen. Man kann auch im fortgeschrittenen Glaubensleben sagen, da waren noch manche Wendungen nötig, in der klaren Hingabe an meinen Herrn, auch nach meiner Entscheidungsstunde für Jesus. Bei dem Jakob, der versucht hat, das war ja schön, und doch hat er falsche Mittel gebraucht, als er das Fell des Tieres sich rum, weil sie kann doch der Jakob, wo er seinen Vater belogen hat, um den Segen zu bekommen. Und dann kennen Sie den Jakob. Da steht die Geschichte drin, dass er erst in Sichem den letzten Götzen begraben hat. Hat er die so lange noch in der Tasche mitgeführt? Die Götzenbilder Kanaans. Ich habe gemeint, die seien nur bei seiner Rahel versteckt gewesen, unterm Sattel. Kennen Sie die biblische Geschichte? Dort in Sichem, dort war der Platz unter der Eiche. Und er hat gesagt, jetzt ist endgültig Schluss. Es hat so lang gebraucht. In einem Glaubensleben sind immer wieder Punkte, wo man das Alte wegtun muss. Du, Jakob, ich will mit dir sein. Und ich finde so eine Zeit, wo wir hier zusammen sind, ist auch eine Zeit, wo ich sage, ich will in meinem Leben wieder klare Maßstäbe setzen. Es gibt auch eine Torheit des Alters, wo man mancher Lieblingssünde wieder Raum lässt. Er sagt so, ich möchte Herr dir dienen. Du sollst in meiner Mitte, in der Mitte stehen. Ich will deinen Weg gehen. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Um Gottes Willen will ich nicht Kompromisse machen. Um Gottes Willen will ich in seiner Heiligkeit bleiben. Und jetzt noch das Letzte. Fröhlich und mutig vorwärts. Wir hatten ja das Gesamtthema, so tröstet Gott. Es geht um den Trost. Es sind also Augenblicke, wo wir in der Schwermut versinken wollen, wo uns nun Gottes Wort aufrichtet. Jesus, der Herr, ruft uns, ich will bei dir sein. Das starke, große Ich. Absolute Sicherheit, das ist nur Wissen, absolute Sicherheit. Todsicher. Absolut sicher. Völlig gewiss. Kein Mensch kann mir's mehr wegnehmen. Da ist ein Weg, den ich gehen kann und jetzt mutig und fröhlich vorwärts. Sind Sie immer bang vor schweren Lebensabschnitten? Ich muss ja im Lauf des Jahres viele Mitarbeiter verabschieden. Für 3 Jahre gehen die immer. 3 Jahre ohne Heimaturlaub in ein schwieriges Gebiet. Der Bürgerkrieg im Südsudan, wo die Bomben fallen, der muslimischen Zentralregierung. Ach, was ist das? Wir haben 3 Mitarbeiter, die sind schon seit Monaten wieder in Afghanistan, in Massa-il-Sharif und in Jalalabad. Die Christina Harms, eine ganz schüchterne Frau, zart, die sind dort. Wie kann man so einen Schritt wagen? Menschlich ist das immer unmöglich. Die normalen Leute haben ja schon Angst, nach Israel zu reisen, wo überhaupt keine Gefahr ist. Wann ist mit Touristen in Israel in den letzten 10 Jahren was passiert? Aber in diesen Gebieten, ich war ja im letzten Juni in Halmahera, wo 7000 Christen ermordet wurden von den Moslems, von den Al-Qaida-Taliban-Leuten, das hört man ja bei uns kaum, und wurden die Häuser aller Christen niedergebrannt, 500.000 Menschen obdachlos. Und viele wurden zwangsbeschnitten von den Moslems und dann ins Meer getrieben mit ihren frischen Wunden. Das ist alles unvorstellbar, was dort über Christen hereingebrochen ist. Und dann haben wir einen Förster gesucht, also wo finden wir einen Förster? Und ich habe im ERF ein Interview gehalten, morgens um 8:30 Uhr, und habe gesagt, wir suchen einen und beten drum, dass einer sich finden lässt. Wir dachten, ein Ruheständler, der sagt vielleicht, bei mir ist nicht mehr so riskant, ich habe keine kleinen Kinder mehr, aber es hat sich dann keiner gefunden. Aber bei dem ERF-Interview war eine Frau in Altensteig drüben, die hat ihr Kind in den Kindergarten gebracht und kam nach Hause und sagte, oh, ich habe vergessen, der ERF auszuschalten. Und wollte den Knopf ausdrücken. Und dann kam gerade, wir suchen einen Förster für Halmahera. Dann hat sie mir angerufen, die Nummer wurde durchgegeben, und hat gesagt, wir gehen. Und dann hat sie ihren Mann angerufen, er sagt, Christoph, der ist 30 Jahre alt, mit 2 kleinen Kindern, wir gehen. Gut, meine Frau es in die Hand nimmt. Und dann ist er ausgereist, sie sind jetzt auf Halmahera, um dort zu helfen, der Bevölkerung. Da brauchte man einen Förster, das war gerade das Wichtigste. Verstehen Sie, keine Angst mehr, fürchte dich nicht, und jetzt dürfen Sie es übertragen, dann kann ich auch auf die Operation zugehen, dann kann ich auch den Schritt ins Altenheim wagen, will nimmer zurückblicken. Es wird ein Segensweg gehen werden mit Jesus an der Hand. Ich gehe mit ihm fröhlich und mutig vorwärts. Ich will mich nicht schrecken lassen vor allen Gefahren. Die Furcht hat kein Recht mehr in meinem Leben. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wir wollen beten. Dir, Herr Jesus, sagen wir Dank. Du hast einen sinkenden Petrus gehalten. Du bist auch fehlsamen und zweifelnden Menschen nachgegangen, wie dem Thomas. Das ist so groß, dass deine Gnade uns erhält. Unverdiente Liebe, wie du uns bis heute getragen hast. Aber jetzt wollen wir auf dich blicken und danken dir, dass wir fröhlich Ja sagen können und dir vertrauen können, weil du alles wunderbar erfüllst. Vielen Dank, dass wir das erleben, wie du uns Sicherheit gibst, auch in allem, was uns schrecken mag. Hilf uns, dass wir immer besser auf dich blicken können. Und danke auch für diese Städte, die wir hier haben, wo uns du groß wirst und lieb wirst. Amen. Und jetzt singen wir noch das Lied, Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. 294. Gustav Knack, das ist ja auch so eine interessante Person, ein Missionsmann, der auch das Lied von der Julie Hausmann entdeckt hat. Die war ja so bescheiden und der hat es gemacht und das erste Mal veröffentlicht, natürlich ohne Namen, der Gustav Knack. Mission. Also das ist alles in diesen Büchern drin. Das eine ist der zweite Band, dann der erste Band, wenn Sie nicht kennen. Was mich am meisten gefreut hat, ist, dass eine ganze Reihe von Leuten geschrieben hat, ich habe es meiner sterbenden Mutter vorgelesen oder gerade schwer Leidenden, dass die Lieder ganz besonders gesprochen haben im schweren Leid. Und das andere ist das Andachtsbuch. Das ist, wenn Sie einfach diese zusprechende Botschaft haben wollen, wer Jesus hat, hat das Leben. Für jeden Tag. Ich habe es eigentlich geschrieben für junge Leute. Die wichtigsten Stellen der Bibel, so ein Grundkurs durch den Glauben durch. Aber zugesprochen, da will dir Jesus alles geben. Das andere sind kleine Büchlein, die man bei einem Krankenbesuch weitergeben kann, beim Geburtstagsbesuch, sind verschiedene. Gucken Sie es nur mal genau an. Und dann sind noch zwei Büchlein da mit Erlebnissen. Das eine ist gerade aus dieser Arbeit von Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte, dass alle Welt von Jesus spricht. Ich will heute Abend Ihnen erzählen, dass es meiner Meinung nach noch nie so eine Stunde der Weltmission gab wie in diesen Tagen. Was wir eine Ernte erleben, das ist unvorstellbar, außer in Europa. Außer in Europa. Aber in der ganzen Welt ist eine unglaubliche Ernte. Bis hin nach Nordkorea. Das ist, wo wir äußerlich gar nichts bekannt werden darf. Da will ich Ihnen heute Abend davon erzählen. Aber jetzt singen wir, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. 204, ja, Gnadensohn, das ist richtig, ja. Thank you.